wir noch nicht betrachtet haben. Die befinden sich im heiligen Ort, wo der Hohenpriester jeden Tag hineingegangen ist und wo die Priester regelmäßig hineingingen. Sie sind der Leuchter und der Schaubrottisch. Und dieser Leuchter ist ein sehr eigenartiges Stück. Einzigartig, weil er wie ein Baum aussah. Aber ein Baum, den man auf der Erde nie sehen kann. Weil in diesem Baum, ein Mandelbaum, sehen wir die drei Ebenen des Lebens zugleich. Blüte, Knospe, Frucht, alle zugleich zu sehen in den Ästen des Baumes. Das ist faszinierend, nicht wahr? Gibt es eine Welt, wo sowas existiert? Wo man alle verschiedenen Aspekten des Lebens zugleich erscheinen. Der Leuchter, und wir wissen nicht, wie groß er war, ist aus einem soliden Stück Gold und hat oben 7 Olivenlampen. Eigentlich, um technisch zu sein, ist der Leuchter ein Lichtträger. Ein Lichtträger. Nicht eine Lampe, sondern ein Lichtträger. Und das Licht kam von den 7 Olivenöl-Lampen oben auf diesen Ästen. Es gibt eine zentrale Schaft hier mit 6 Ästen. Und dieser Leuchter hat den heiligen Ort beleuchtet. Also, hier ist etwas sehr Interessantes. Es war ein Lichtträger mit diesen Beleuchtungen, die strahlten im Heiligen, aber sah aus, als ob er ein Baum war, lebendig. Er war ein Baum des Lebens. Licht und Leben zusammen. Finden wir so einen Begriff woanders in der Bibel? Licht und Leben zusammen? Man kommt sofort zu Johannesbrief. So, lasst uns Johannes Kapitel 1 aufschlagen, wo wir die Begriffe zusammen bekommen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und ich möchte, dass wir an diese Licht denken. Und wir denken, dass er wie ein Baum wächst, aus diesem soliden Gold und wächst. Und dann plötzlich kommen die Äste heraus. So, wenn wir ein bisschen unsere Fantasie benutzen können. Hier ist der Anfang. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles würde durch dasselbe oder dasselbe würde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Was für faszinierende Begriffe. Dieser Leuchter in der Stiftshütte trug das Licht vor dem Herrn, heißt es. Und durch die Nacht gab dieses Licht, dieser Leuchter Licht vor dem Herrn. Natürlich fängt man an auf der physikalischen Ebene. Licht und Dunkelheit. Wir brauchen Licht, um zu sehen. Ohne Licht sehen wir nichts, ohne Licht ist es dunkel. Wir brauchen Licht in einem metaphorischen Sinne. Wer wird uns Licht geben? auf die Grundprobleme der Existenz. Was ist der Mensch? Wo kam er her? Was ist der Sinn seines Lebens? Hat sein Leben einen Sinn überhaupt? Wo werden wir Licht bekommen? Danach schreien alle Menschen. In unseren Herzen, wir wollen Licht haben. Hier ist ein Licht. Die größten Fragen der Existenz. Gibt es Licht? Gibt es Antworten? Gibt es irgendwo, wo wir feststellen können, was das alles bedeutet? Und dieses Licht hier war ein Schatten. So heißt es im Neuen Testament. Die Dinge waren alle ein Schatten und Abbild von einer Wirklichkeit. Und hier ist ein Licht, das ein Schatten war. Weil das so neue Alte Testament hat versprochen, dass jemand kommen würde, der ein Licht für die Nationen sein soll. Der Messias HaMashiach. Und Jesus kam in die Welt und er sagte, ich bin das Licht der Welt. Aber wir gehen zu schnell. Kommen wir zurück zu diesem Licht und wir fangen an hier unten am Anfang und wir beobachten dieses Wachstum, ich nenne das Wachstum des Lichtes und des Lebens. In ihm war Leben und das Leben war das Licht. Welches Leben ist das? Weil hier ist die Beschreibung von der Schöpfung. In Johannes Kapitel 1. Wir sind bei weitem noch nicht bei Fleischwerden Christi. Wir sind bei der Schöpfung. Woher das Leben? Oh, das ist eine Grundfrage der modernen Wissenschaft, nicht wahr? Und die besten Gehirne, die klügsten Köpfe der Welt beschäftigen sich mit dieser Frage. Woher das Leben? Und sie versuchen, das Leben zu erklären ohne Gott. Durch eine materialistische Erklärung, die versucht zu zeigen, dass im Anfang war Raumzeit, letzten Endes nach dem Urknall, am Anfang war ein Vakuum und plötzlich aus diesem Vakuum kam ein Universum, der sich ausgedehnt hat bis heute, ohne einen Gott. Das heißt, letzten Endes ist Materie-Energie die Quelle. Und mit den Gesetzen der Physik haben wir alles, was wir heute sehen, inklusive du und ich. Alles kommt letztlich von Energie. Was ist Energie? Keiner weiß. Wenn du das nicht glaubst, frag mal die Physiker. Die können Energie berechnen, aber die wissen, niemand weiß, was es ist. Energie. Im Anfang Energie. Und ohne Intelligenz, alles ist geworden, wie es heute ist. Gibt das uns das Licht? In dieser Frage der Quelle des Lebens? Oder ist es, im Anfang war das Wort? Was ist der erste Begriff? Energie, Materie plus die Gesetze der Physik oder im Anfang war das Wort Information, nicht bloß Energie, von einem Gott. Das sind die zwei gegenüberliegende Weltanschauungen, die zusammenkämpfen heutzutage wie nie zuvor. Die materialistische Erklärung und die theistische Erklärung. Und ich finde es sehr interessant, dass einige Physiker sprechen von der Tatsache, dass es könnte sein, dass Information der primitivere Begriff ist als die Energie. Aber in solchen Fragen möchte ich jetzt nicht eingehen, nur die Bemerkung zu machen, dass hier ist etwas Grundlegendes. Es geht um die Frage, wer gibt uns, wer wirft Licht aufs Leben und auf den Sinn des Lebens. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Was soll das eigentlich heißen? Leben ist ein Licht. Leben in seiner Vielfalt, Pflanzleben, Tierleben, menschliches Leben ist ein Licht. Weil es keiner gibt, der das Leben sieht und nicht die Frage stellt, woher dieses Leben. Und die Antwort, wie wir diese Frage antworten, wird nicht so sehr abhängig sein davon, ob wir Wissenschaftler sind oder nicht. Es wird sehr davon abhängig sein, ob wir Materialisten sind oder Theisten in unserer Philosophie. Und wir sind alle in der Lage, die Frage zu stellen, welche Philosophie, ganz einfach als Philosophie betrachtet, gibt uns die vernünftigere Antwort zu dieser Frage. Leben selbst ist ein Licht. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, das weiterzuentwickeln. Weil wenn man das Leben forscht und sieht, worin Leben besteht, niemand weiß genau, was Leben ist, aber wenigstens wissen wir genug zu sehen, dass Leben teilweise zumindest involviert ein sprachartiger Code in der DNS. All diese Information, woher ist sie gekommen? Und je mehr die Wissenschaftler forschen, desto heller brennt dieses Licht und zeigt einen Hinweis auf ein intelligenter Ursprung, einen intelligenten Gott. Aber das ist eine lange Geschichte. Eine wichtige Geschichte, aber doch eine lange Geschichte. In ihm war Leben und das Leben war das Licht. Und das heißt meines Erachtens, wenn man versucht, das Leben zu erklären ohne ihn, endet man in der Dunkelheit. Wenn man versucht, das Leben, die bloße Existenz des Lebens ohne ihn zu erklären, endet man in der Dunkelheit. Aber es geht weiter. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Jetzt sind wir zum Alter der Propheten gelandet. Die Schöpfung dann zum Alter der Propheten. Das war haftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jeder Mensch besitzt ein Licht. Mehrere eigentlich. Gott hat sich nicht ohne Licht gelassen bei den Menschen. Es gibt das Licht des Gewissens, zusätzlich zum Licht des Lebens selbst und die Frage, die wir darüber stellen. Es gibt das Licht seines Wortes. Gott hat mehrere Lichter. Das Licht der Schöpfung, wo die Menschen zumindest Gottes Herrlichkeit und Mächtigkeit wahrnehmen können. Jeden Mensch erleuchtet, heißt es, durch das Licht. Das war das wahrhaftige Licht. Er war in der Welt. Und jetzt kommen wir näher. Es geht durch die Geschichte. Sozusagen, und ich stelle es mir sehr einfach vor, wir kommen durch die Geschichte in diese Richtung. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in der Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das Leben fing an, sich selbst auszudehnen. Und es war möglich für Leute, zum Licht zu kommen. Und dieses Leben von dem Licht zu bekommen, damit sie selber zum Licht gebunden würden. Und so haben wir die Äste. Johannes später in seinem Buch gibt uns ein ähnliches Bild, nicht wahr? Von einem Weinstock und Reben. Die Reben, der Weinstock sozusagen, ist dieser zentrale Schaft. Und dann die Reben, die rauskommen. Und wenn wir genau betrachten, wir merken, dass die Erscheinungen des Lebens in dieser zentralen Schaft hier sind genau dieselben wie in den Ästen. Wie ein Baum. Der Ast bekommt das Leben von dem Stamm des Baumes. Und so dieser Leuchter spricht auf verschiedenen Ebenen zu uns. Von Gott als die Quelle des Lebens und des Lichtes, von Christus als das Licht der Welt, der in diese Welt gekommen ist, und dann von der herrlichen Tatsache, dass wir dürfen an ihm so teilhaben, dass wir auch das Licht tragen dürfen. Das sind alle Dinge, die ziemlich ausführlich in dem Neuen Testament beschrieben werden. Und wie gesagt, das ist ein eigenartiger Baum, ein Baum des Lebens. Nicht der erste Baum des Lebens in der Bibel und nicht der letzte. Jetzt nicht in einem schönen Garten, sondern in dieser wunderschönen Stiftshütte. Ein Baum des Lebens, ein Symbol von dem Licht, das von Gott herauskommt und von unserer Verantwortung. So Christus als das Licht der Welt. Und es würde sich lohnen, aber wir haben keine Zeit dafür, einfach durch Johannes Evangelium zu gehen und zu merken, wo und warum der Herr diesen Anspruch gemacht hat, das Licht der Welt zu sein. Er ist die Quelle des Lebens. Und das ist äußerst wichtig. Er ist die Urquelle des Lebens. Und er, einzigartig, wie es heißt in Johannes Kapitel 5, er hat Leben in sich selbst. Johannes 5, Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Er ist eine Quelle des Lebens. Und daher dürfen wir das Leben, das ewige Leben aus dieser Quelle bekommen, damit wir für ihn leuchten. Oben auf dieser Leuchter waren Olivenlampen. Und es gibt in Sacharja Kapitel 4 eine Beschreibung von zwei Ölbäumen, zwei Leuchter. Und Sacharja versteht, was die Bedeutung ist, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Und dieser Olivenöl ist ein Symbol des Geistes Gottes, letzten Endes als die Quelle des Lichtes. Und wir könnten sehr viel daraus entnehmen, wenn wir anhand des Bildes aus Johannes 15 Unsere Aufgabe ist, in ihm zu bleiben, im praktischen Sinne, bewusst unser Leben, unser Licht aus ihm herauszuholen, damit wir für ihn hell brennen können. Der Priester, der hohe Priester, hat sehr viel praktische Aufgaben zu tun bei diesem Leuchter. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, ein Leuchter wird sehr schmutzig. Und manchmal kommt mehr Geruch raus als Licht. Weiß nicht, ob es bei dir manchmal geht, dass manchmal aus dir mehr Geruch kommt als Licht. Aber es kann passieren. Es kann passieren. Und der Hohepriester hat die Aufgabe, die Priester auch alles zu reinigen, damit das Licht hell brennt. Ein bisschen mehr werden wir darüber sehen morgen, weil die Leuchter erscheinen wieder in der Offenbarung. Eine wunderbare Aufgabe des Herrn ist, zu uns zu kommen und den Schmutz unseres Lichts wegzunehmen, damit das Licht und unser Zeugnis hell brennt. Aber was treibt das alles an? Was ist eigentlich der Kraftstoff? Nicht durch Macht oder durch Kraft, sondern durch mein Geist, sagt der Herr. Also, Christus, das Licht der Welt, das Licht, das Leben ist, ist eine Quelle des Lebens und will, dass wir für ihn in der Welt brennen. Aber wo es keine Luft ist, geht das Licht aus. Und so müssen wir die Fenster öffnen und aufstehen. Kurz und eine sehr kurze Pause, dann mache ich ein paar Minuten weiter und dann ist es zu Ende. Auch im Heiligen Ort gab es einen Tisch. Im Gegensatz zum Leuchter bestand der Tisch aus zwei Materien, aus Holz mit Gold überzogen. Auf diesem Tisch waren die 12 Schaubrote. Und sozusagen, der Tisch war auch ein Gefäß der Präsentation. Es hat das Brot vor dem Herrn getragen. In einer Art und Weise waren diese zwei Zwillinge. Die standen einander gegenüber, dort im heiligen Ort. Dort ist der Leuchter und dort der Tisch. Beide Gefäße der Präsentation, die etwas vor dem Herrn getragen haben, und die 12 Brote, jeweils eins für jeden Stamm Israels, blieben eine Woche lang auf dem Tisch und dann wurden von den Priestern gegessen. Und die bloße Tatsache, dass es einen Tisch damals gab, worauf Brot war, führte zu vielen Fragen unter den Juden. Hat Gott Hunger? Was soll das zum Ausdruck bringen? Weil ein Tisch mit Brot darauf ist ein Symbol in jedem Land, in jeder Tradition, in jeder Kultur von Gemeinschaft. Und dass das Brot vor Gott getragen würde und dann von Menschen gegessen würde nachher, war es offensichtlich ein Symbol, dass Gott wollte Gemeinschaft haben mit Menschen. Und das ist eine mächtige Sache und ein wunderbarer Teil der guten Nachricht, dass Gott Gemeinschaft haben will. Der Gott, der am Anfang war, in ihm war das Licht, er hat sogar das physikalische Licht erfunden, er hat Leben erfunden, er ist der Schöpfer, er will mit mir Gemeinschaft haben. Erstaunlich. Der dir die Billionen von Sternen geschaffen hat, interessiert sich so sehr in uns, dass er weiß sogar, wie viel Haaren wir haben. Seine Kapazität für Einzelheiten ist unglaublich. Er sieht jeden Sperling. Und wir sind von viel mehr Wert als viele Sperlingen, hat er selber gesagt. Ist der Tisch bloß ein Symbol gewesen oder gibt es eine Wirklichkeit, die dahinter steht? Ist dieser Tisch bloß ein Symbol der Hoffnung, dass irgendwie Gemeinschaft mit Gott möglich ist? Oder gibt es eine dahinterstehende Wirklichkeit? Holz und Gold. Wieder diese zwei. Gold, dieser herrliche Metall, Symbol der Herrlichkeit Gottes. Holz. Zwei Naturen, Gott und Mensch. Die Basis der Gemeinschaft mit uns. Dass Gott Fleisch geworden ist. Das ist das Geheimnis. Und nur dadurch ist es möglich, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich lese sehr gern in diesem Zusammenhang die erste Verse von 1. Johannesbrief, wo er beschreibt, was vom Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und warum war Johannes so aufgeregt und so begeistert in seiner Rede hier? Warum sollte ich Gemeinschaft haben? Warum würde ich es wollen, Gemeinschaft mit Johannes zu haben? Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was für eine Freundschaft, eine Gemeinschaft ist diese? Und er, der herrliche Gott, ist Fleisch geworden, um Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Auf diesem Tisch gab es Brot. Und Brot ist das, was unser Leben erhält, nicht das, was uns Leben gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen der Quelle des Lebens und Lebensmittel. Brot ist Lebensmittel. Im Leuchter sahen wir das Leben und Christus als das Leben. Er ist eine Quelle des Lebens. Jetzt müssen wir eine parallele Lektion lernen, dass Christus auch Lebensmittel ist, ein Mittel des Lebens. Er erhält das Leben. Johannes 6 erzählt uns das in großen Einzelheiten. Der Herr tat ein Wunder. Er hat Brot multipliziert. Es fehlte Lebensmittel. Und die wollten ihn zu König machen, aber er zog sich wieder auf den Berg zurück. Sie wollten ihn König machen, weil er Brot vervielfältigen konnte. Wunderbar, wenn man so eine Quelle hat für Lebensmittel, braucht man nicht mehr an Lebensmittel zu denken. Aber sie sahen nicht weiter als das physikalische Brot. Der Herr interessierte sich für mehr als physikalische Brot. In der Offenbarung lesen wir einen bekannten Vers. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und öffnet die Tür, ich werde zu ihm kommen und mit ihm essen und er mit mir. Hat Gott Appetiten? Wenigstens lesen wir dort, dass der Herr möchte mit uns essen. Und wie war es zu Passafest in Jerusalem damals? Mit Sehnsucht habe ich gesehnt, mit euch dieses Passa zu feiern. Es hat ihm etwas ausgemacht. Es hat Bedeutung für ihn. Es hat Sinn für ihn, Wert für ihn, mit diesen Menschen Passa zu feiern. Gott will unsere Gemeinschaft. Und diese Leute in Johannes 6 haben leider nur das Brot, das Essen gesehen. Ich komme zu deinem Haus. Deine Frau oder du selbst? Weiß es nicht. Hast ein wunderbares Essen vorbereitet. Apfelstuhl natürlich am Ende, aber unterwegs. Wunderbar, ich komme durch die Tür und ich höre Beethoven wunderschön. Wunderbares Klavierstück und ganze Atmosphäre, die Blumen auf dem Tisch. Und dort ist die Vorspeise. Lachs aus Norwegen, was weiß ich noch. Und schöne Salatblätter, die Farben sind so hergerichtet. Man spürt die Sache einfach von Ferne. Hier ist eine wunderbare Mahlzeit und ich nehme Platz. Ich fange an zu essen. Und du versuchst mit mir zu unterhalten. Du stellst mir ein paar Fragen. Wie geht's dir heute? Keine Ahnung. Es geht ein bisschen weiter. Du sagst, gefällt dir die Musik? Ich esse weiter. Keine Antwort. Dann wird es ein bisschen schwierig. Dann du gehst in die Küche und bringst den nächsten Gang. Rumpsteak, Kräuterbutter, wilde Pilze. Hör gut zu. Alle diese schönen Bratkartoffeln, alles perfekt mit Erbsen und was weiß ich, alles dort auf den Teller. Und du sagst, ist das zu deinem Geschmack? Keine Antwort. Dann ärgerst du dich ein bisschen. Und du sprichst ein bisschen lauter und ich esse weiter und es sieht aus, als ob ich das alles so genieße und die Musik geht das Essen zu Ende. Und du bist jetzt fast wild mit Wut. Hast du kein Wort zu sagen? Sag, mein lieber Freund, das Essen ist wunderschön. Die Musik ist hervorragend. Aber für dich habe ich gar kein Interesse. Ich bin eigentlich nicht überzeugt, dass du überhaupt existierst. Was würdest du denken? Denk sorgfältig darüber nach, weil das ist genau wie Millionen von Menschen ihr Leben führen. Das Essen, das sie regelmäßig jeden Tag bekommen, dahinter steht keine Hand. Dahinter steht kein Gott, der will eine Gemeinschaft mit den Menschen. Und das Essen, das er großzügig, vor allem in diesem Land, in unserem Land, gibt, soll eine Basis sein der Gemeinschaft. Die Mehrzahl der Bevölkerung sagt kaum ein Dankeschön, weil es gibt keine Hand dahinter. Es gibt keine Person. So ist es. Es ist eine ernste Situation, nicht wahr? Und es gibt einen Schöpfer, der will Gemeinschaft mit uns haben. Wir können vielleicht jetzt besser Johannes 6 verstehen, warum er nicht einfach weiter Brot vervielfältigt hat. Die wollten das Brot, aber nicht die Hand, die hinter dem Brot steht. Eines Tages wird es nicht kein Brot mehr geben. Was für eine unbeschreibliche Tragödie. In die Ewigkeit, in die Dunkelheit zu gehen, ohne je erfahren zu haben, was es bedeutet, Gemeinschaft zu Gott zu haben. Das ist nur das Physikalische eben. Ich bin, sagt Christus in Johannes Kapitel 6, das Brot des Lebens. Das ist es. In Kapitel 5, wir haben gesehen, er ist die Quelle des Lebens. Jetzt ist er das Brot, das das Leben erhält. Da sprachen sie zu ihm. Unsere Väter, Vers 31, aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Vers 49, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Es gibt Leute, die denken, dass der Herr Jesus ist Brot des Lebens, wie das macht. Was ist der Unterschied zwischen Manna und dem Brot des Lebens? Man aß Manna, man aß es jeden Tag, wenn man wollte. Aber dann starb man. Es gibt Leute, die denken, dass man kann in diesem geistlichen Sinn Jesus essen als Brot des Lebens und dann sterben. Dann das alles verlieren. Aber das ist genau das Gegenteil von das, was er sagt. Dies ist das Brot, das wenn ein Mensch isst, stirbt nicht. Es ist nicht wie der Manna in der Wüste. Es ist ein Brot, das unser Leben erhält bis in die Ewigkeit hinein. Und wir merken die Verse, die dazwischen liegen, die ich gestern Abend ausgelegt habe. Die Verse, die uns diese Gewissheit geben, weil es der Wille des Vaters für den Sohn ist, dass er nichts verliert. Und es ist höchst möglich, dass das Nichts, wovon dort die Rede ist, bezieht sich nicht auf Personen, sondern auf Brot. Das heißt, wir essen das Brot des Lebens im geistlichen Sinne. Und wir essen es und nichts davon wird da verloren gehen. Und Gott wird es auferwecken im letzten Tag. So, das ist eine wunderbare Verheißung. Er ist die Quelle des Lebens, er ist das Mittel des Lebens. Und er will Gemeinschaft mit uns haben. Und jetzt als letztes Wort, nur sehr kurz, schauen wir mal an diese Dinge zusammen. Und schau auf die Leinwand dort, links. Und wir merken Leuchter, Tisch, Räucheraltar und Bundeslade. Alle zusammen. Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem ersten Johannesbrief. Das bringt das alles für uns zusammen. Johannes sagt, er will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, weil sein Gemeinschaft mit dem Vater ist. Jetzt werde ich lesen und wir können schauen hier. Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar kein Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir. Ist das nicht klar? Man kann nicht zu diesem Tisch sein und nicht im Licht sein. Es ist unmöglich. Weil dieser Tisch steht gegenüber dem Licht. So, wenn jemand sagt, dass er Gemeinschaft mit dem Vater hat und wandelt in Finsternis, lügt er, das ist klar. Weil die Gemeinschaft, wo ist sie? Sie ist im Licht. Weil im Licht zu wandeln bedeutet nicht, dass wir vollkommen und sündenfrei sind. Johannes sagt, dass das nicht möglich ist. Es bedeutet, dass wir bereit sind, in dem Licht zu wandeln, das Licht auf uns strahlen zu lassen. Und nicht uns drücken und in die Dunkelheit weggehen. Es gibt keine Gemeinschaft in der Dunkelheit. Wir sehen das so deutlich hier und so bildhaft. Gemeinschaft mit ihm ist unmöglich in der Dunkelheit. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, denk mal darüber nach, dieser zentrale Schaft hier. Und die Äste warfen Licht, nicht bloß im Zimmer, sondern auf die zentrale Schaft, der Stamm des Baumes, Jesus selbst. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Weil natürlich, wenn man versucht, Gemeinschaft mit ihm zu haben in dem Licht, wird das Licht unsere Sünden aufdecken. Und es gibt eine Fürsorge dafür. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das ist das Wort für diese Hilasterion, diese geraden Stuhl hier. So sieht man alle dies zusammenkommen, wenn es um Gemeinschaft geht. Das ist nicht von ungefähr, oder? Gottes Design, Gottes Erfindung, diese alttestamentlichen Bilder kommen zusammen und zeigen uns, wie wunderbar er ist. Ja, die Stiftshütte ist eine wunderbare Sache. Sie würde aus freiwilligen Gaben gemacht. Und es ist einzigartig in der ganzen Geschichte, dass die Leute gaben so viel, dass Mose musste sagen, stopp, das ist genug. Ich weiß nicht, ob das das letzte Mal war, als sowas gesagt wurde, aber ich schätze ja, wo genug für das Werk Gottes gegeben wird. Und oft, wenn ich an diese Einrichtung denke, ich denke an Leute, die vielleicht ein bisschen Zögern gegeben haben, damit das alles aufgestellt werden könnte. Es waren Leute, die gearbeitet haben, die unterstützt werden müssen, die das ganze Gold, Silber bewirkt haben, monatelang, um das alles zu vorbereiten. Und dann eines Tages war es da. Ich kann mir vorstellen, dass es gab ein paar Leute, vielleicht mehr als ein paar, die sahen diese wunderbare Sache in der Wüste. Die hatten nie sowas gesehen, auch nicht in Ägypten. Und nach Jahren von Armut und was weiß ich, sowas Wunderbares zu sehen. Und Gottes Herrlichkeit kam und erfüllte die Stiftshütte. Ich frage mich manchmal, gab es Leute, die zueinander sagten, oh, wenn ich nur gewusst hätte, wie es sein würde, hätte ich mehr darin investiert. Ich fürchte manchmal, wenn ich die Wirklichkeit sehe, die oben steht, und 2 Sekunden nach meinem Tod, wenn meine Augen öffnen sich auf jene herrliche Welt, oh, wenn ich nur gewusst hätte, wie es hier aussieht, hätte ich mehr darin investiert. Aber 2 Sekunden nach dem Tod wird zu spät sein. Meine liebe Leute, ich spreche zu mir selber. Diese Dinge sind nicht technische Dinge, um unseren Intellekt zu kratzen, sondern sind Dinge von Gott erfunden, damit für uns die ewige Welt eine Wirklichkeit wird, damit du und ich konsequent für jene Welt leben und unsere Seele, unsere Leben in jene Welt investieren. Weil eines Tages werden alle diese Schatten weg und wir werden die Wirklichkeit. Gott segne uns in unserer Reaktion dazu. Das ist zwischen uns und dem Herrn. Aber wir müssen alle unsere Leben auf die Probe stellen. Glaube ich wirklich an eine andere Welt? Der Test ist so einfach. Wenn Himmel eine Wirklichkeit ist, wie viel investiere ich dafür? Ich meine in allen Branchen des Lebens, meine Zeit, meine Energie, mein Vermögen, meine Talente, meine Fähigkeiten. Wie viel investiere ich eigentlich dafür? Oder ist Himmel noch für mich eine Fantasie? Und eigentlich glaube ich fast kaum daran. Gott schenke uns Hilfe in unserer Reaktion dazu. Um die Ehre seines Namens willen. Amen. Herr, wir bitten dich, in der Stille unseres Herzens jetzt, dass du unser Herzen und Augen öffnest, die ewige Welt zu betrachten. Das Lamm Gottes auf dem Thron. O Herr, zeig uns, das Wunder deines Wesens, deines Charakters. Und lasst uns das so deutlich wahrnehmen, dass wir unser Leben mit der Hilfe deines Geistes für dich einsetzen.
Heute Abend, und ich wünschte, ich hätte diese Predigt etwas früher gemacht. Aber dafür habe ich gar kein Kochbuch verschenkt. Es sind einige Fragen zu mir gekommen und wir nehmen einige Minuten jetzt, an diese Fragen zu denken. Frage Nummer 1. Sah Gott, als er das jährliche Opfer annahm in dem Blut auf der Bundeslade, bereits das Blut Jesu und konnte so die Sünde bedecken? Ich würde das einfach beantworten mit den Zitaten aus Römer 3 und Hebräer Kapitel 9, wo es heißt, dass der Tod Jesu, das Opfer Jesu auf dem Kreuz, hat die Übertretungen unter dem ersten Bund bedeckt. Und daher, seit die Stiftshütte und alle die Einrichtungen und Opferdienst war ein Vorbild, ein Schatten von himmlischen Dingen, denke ich, dass die Antwort dazu ist ja. Gott hat alles von vornherein geplant. Es war ein ganz deutlicher, von Gott geplante Bild der zukünftigen Dinge. Das heißt es ausdrücklich im Hebräerbrief. Und Gott, der sah das Ende vom Anfang, sah das Blut Jesu auf dem Kreuz. So, das war die erste Frage. Die zweite Frage heißt, wir sollen Gott lieben mit unserer ganzen Kraft, ganzen Verstand, ganzer Seele und aus unserem ganzen Herzen. Wie würdest du kurz Dankeschön. Den Unterschied zwischen ganzer Seele und ganzem Herzen definieren. Ich bin froh über dieses Wort kurz, weil ich nicht sehr viel darüber zu sagen habe. Die Frage natürlich bezieht sich auf die Bedeutung eines sehr interessanten Wortes, und das ist das Wort Seele. Und Seele ist eine jener Wörter in der Bibel, die ein ganz großes Spektrum von Bedeutungen hat. Zum Beispiel, 8 Seelen wurde in der Arche gerettet. Und dort, das Wort Seele bedeutet einfach Person, 8 Personen. Auf der anderen Seite lesen wir in Johannesbrief, 3. Brief, ich hoffe, dass es dir gut geht, wie es deiner Seele geht. Und dort ist ein Gegensatz gemacht zwischen der Person und der Seele. Und daher kommen aller Art Überlegungen. Was ist eigentlich die Seele? Meine erste Antwort darauf ist, die Seele ist nicht ein einziger Begriff, sondern muss durch den Kontext interpretiert werden, weil, wie das Wort Reich zum Beispiel oder Rettung, dieses Wort beinhaltet ein ganzes Spektrum von Bedeutungen. In der griechischen Sprache das Wort Seele ist Psyche. Und aus diesem Wort wir bekommen das Wort Psychologie. Es bedeutet Leben. Aber in welchem Sinn Leben? Leben im Sinne einfach menschliches Leben. 8 Leben würden gerettet. Manchmal das. Aber manchmal bedeutet es Leben im Sinne, was macht Leben Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Zum Beispiel der Herr lehrte Petrus über die Errettung der Seele. Sehr eigenartige Aussage. Wer seine Seele retten will, wird sie verlieren. Wie ist das zu verstehen? Und wer seine Seele meinetwillen verliert, wird sie retten. Und dort, glaube ich, es bedeutet Leben im Sinne, was macht Leben Leben für mich? Was ist der Sinn des Lebens? Und so würde ich es wahrscheinlich hier verstehen. Mit ganzer Kraft, ganzem Verstand, ganzer Seele, das heißt, allen Aspekten meiner Persönlichkeit, dass diese Hingabe Gott gegenüber, Gott ist mein höchster Wert. Er ist der, der bestimmt, was meine Seele beinhaltet. Er gibt meinem Leben Sinn. Und irgendwas in dieser Richtung würde ich denken. So, Leben im Sinne, dass Gott ist der, der bestimmt, was meinem Leben Sinn gibt. So, das war die zweite Frage. Die dritte Frage ist Jeremia 31, 33 bis 34, das ist die Verheißung des neuen Bundes, schon mit dem neuen Bund erfüllt oder wird dies mit dem Volk Israel letztendlich erfüllt? Also, wenn das so formuliert ist, ist Jeremia schon mit dem neuen Bund erfüllt, würde ich sagen ja, weil Jeremia 31 ist eigentlich die Beschreibung der Wortlaut des neuen Bundes. Aber ich sehe von dem zweiten Teil dieser Frage, dass was hier gemeint ist, gibt es eine Erfüllung, die mit Israel zu tun hat. Und ich würde das auch bejahen, deswegen, weil in Jeremia 31 heißt es, ich werde einen neuen Bund mit dem Haus Israel und Juda machen. Gott hat das nicht zurückgezogen. Wir haben gesehen im Neuen Testament, wie Paulus das ausgedehnt hat in 1. Korinther 11. Und wir, die meisten von uns, nehme ich an, wir sind von nicht jüdischer Abstammung, wir sind gläubig an Jesus Christus, wir dürfen den Kelch des neuen Bundes, weil das die Basis ist unseres Verhältnisses mit ihm. In den Worten von Epheserbrief, wir sind Mitbürger mit den Heiligen geworden. Aber das ist bei weitem nicht zu sagen, dass dieser Verheißung von Jeremias keine besondere zukünftige Bedeutung für das Volk Gottes im Sinne von Israel haben kann. Ganz im Gegenteil. Weil wenn wir die Kapitel in Römerbrief, Kapitel 9 bis 11 lesen, und zum Beispiel, um das kurz zu halten, lesen wir in Römer 11 und Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und Paulus dort ist voll Erwartung, dass eines Tages das Volk Gottes im Sinne des buchstäblichen Israels sich bekehren wird und gerettet wird durch den Messias Jesus Christus. Und so sehe ich deutlich aus sowohl Alten und auch Neuen Testament, dass die Verheißungen Gottes, die auf Israel bezogen sind, es kann sein, und hier, es ist der Fall, dass die ausgedehnt worden sind zu uns, aber das bedeutet nicht, dass die ganze Erfüllung der Sache einfach mit uns zu sehen ist. Aber das ist ein wahnsinnig großes Thema, fast groß genug für eine ganze Konferenz. Nächste Frage. 1. Johannesbrief 3, Vers 16. Nicht Johannesbrief 3, Vers 16, sondern 1. Johannesbrief 3, Vers 16. Es ist interessant, wenn man eigentlich die zwei Verse vergleicht. Weil Johannes 3, Vers 16 spricht von der Möglichkeit, verloren zu gehen. Es ist wichtig, das zu merken im Zusammenhang mit unseren Betrachtungen hier. Der Vers, ausgerechnet der Vers, der vielleicht der berühmteste Vers der Bibel ist, der so viel über die Liebe Gottes sagt, also hat Gott die Welt geliebt, spricht von der Möglichkeit, verloren zu gehen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3 und Vers 16. B. Das ist wirklich 3, 16b. 5, 16. Ja. Hier steht, denke ich, ja, es ist zwischen 3 und 5, aber das spielt keine Rolle. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, also ich nehme zurück diesen Punkt über Johannes 3, 16, es ist 5, 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, und die Frage hier steht, was ist Sünde zum Tode? Kann sie ein Wiedergeborener begehen? Ist sie vergebbar? Ich nehme an, dass was hier gemeint ist, ist die Tatsache, die wir woanders im Neuen Testament feststellen können, dass Gott unser Leben sehr ernst nimmt, auch als gläubige Leute. Jeder Gläubige hat den einen Grund oder Fundament für sein Leben. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 3, dass es verschiedene Baumöglichkeiten gibt. Es heißt, dass wenn jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jedes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das heißt, die Annahme hier ist, dass wir mit einem echten gläubigen, wiedergeborenen Person zu tun haben. Er besitzt das Fundament. Er besitzt den Grund, Jesus Christus. Aber ein baut wertvoller darauf, andere baut nutzloser darauf. Es wird verbrannt, aber er selbst wird gerettet werden. Das heißt, weil er ein wiedergeborener Mann ist und hat ewiges Leben. Gott hat ihn angenommen. Gott wirft ihn nicht weg, aber sein Leben hat Konsequenzen. Für die Ewigkeit. Das ist äußerst wichtig. Unser Benehmen hier hat einen Einfluss auf unsere Ewigkeit. Alle werden dort sein, die gläubig sind, was es von uns gibt. Aber der Herr hat immer wieder betont mit seinen Jüngern, dass wenn wir verantwortlich handeln, dann es gibt Belohnung. Und es gibt mehrere andere Dinge, und das wäre auch ein sehr wichtiges Thema. Das Verhältnis zwischen unser Werk für den Herrn hier, unser Benehmen, unser Charakterbau hier, und was wir jenseits machen werden können. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und der Herr sagte, er erzählte ein Gleichnis, und die verantwortlich gelebt haben, seid ihr über 10 Städte und so weiter und so fort. Wir werden alle dort sein. Wir werden alle direkten Zugang zum Herrn sein. Aber wir werden bei weitem nicht alle dieselben sein. Was wir jetzt tun, hat einen Einfluss auf unsere Stellung in der Ewigkeit. Nicht auf die Tatsache, ob wir mit dem Herrn sein werden oder nicht. Das hängt nur von seinem Kreuz ab. Plus nichts. Und hier ist die Warnung. Es ist möglich, auch als echter gläubiger Person, Heu oder Stroh einzubauen. Und ein Beispiel dafür ist uns gegeben in diesem selben Brief, 1. Korintherbrief, und zwar in Kapitel 11, das wir schon vorhin zitiert haben. Paulus beschrieb eine schreckliche Situation in Korinth. Die Leute kamen zum Abendmahl und wurden betrunken. Viele davon hatten nicht ganz verstanden, dass sie sollten ein neues Leben führen, und die Gemeinde dort war in einer sehr armseligen, geistlicher, verhungerten Situation. Und nach dieser Mahnung, sich selbst zu prüfen, Paulus sagt, Vers 29 von Kapitel 11, denn wer isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen, sind gestorben. Das heißt, hier waren Leute in einer Gemeinde, und Gott musste als Vater, der sie liebt, eingreifen und sie entfernen. Sie haben so eine schlechte Wirkung auf das Zeugnis der Gemeinde, dass Gott selbst eingreifen muss, um sie zu entfernen. Ich nehme an, dass das wenigstens ein Beispiel ist vom Sünde zum Tode, das heißt zum physischen Tod, zum physikalischen Tod, zum normalen Tod. Weil es geht weiter zu sagen, Wenn wir uns selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, sogar von der Welt entfernt werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das heißt, die Trennung, die Differenz ist immer noch sehr deutlich. Der Herr rettet alle die Seinen, auch wenn er so eine drastische Methode benutzen muss. Und so ich denke, dass was 1. Johannes 3, Vers 16 bedeutet ist, es gibt Fälle, wo es nutzt nicht zu beten. Das ist viel zu extrem. Der Herr muss den Betroffenen aus der Welt zu sich nehmen. Das ist sehr ernst zu nehmen. Aber Vorsicht. Das bedeutet nicht, dass wir sofort herumgucken und schauen, in unseren Gemeinden, nein, ich gestorben ist. Wir lachen, aber das ist eine gefährliche Tendenz. Leiden und Tod haben mehrere mögliche Gründe. Und manchmal Gläubigen leiden nicht, weil sie vom Herrn gezüchtigt werden, sondern weil sie so reif im Glauben geworden sind, dass der Herr erlaubt, sie etwas zu leiden, um als Beispiel für uns Schwächeren zu sein. So Vorsicht, wenn wir anderen beurteilen. Besser die Beurteilung zum Herrn. Aber offensichtlich in Korinth waren diesen sehr kleinen Fällen. Manchmal geht es nicht so weit wie zum Tode. Dieser Mann in Korinth, der mit seiner Mutter geschlafen hat. Eine Zeit lang musste er eine Züchtigung des Herrn, was genau das war, ist nicht klar, zum Verderben des Fleisches heißt es. So Gott liebt uns und so züchtigt er uns. Und manche Züchtigung muss bis zum Tod gehen, weil das der einzige Ausweg ist. Aber wir auf unserer Seite müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir versuchen zu beurteilen, was die eigentliche Situation ist. Und dann kommt die letzte Frage. Diese Frage bezieht sich auf den letzten Vortrag, Christen und das Gesetz. Und es heißt hier, das Gesetz, habe ich gesagt, guter Rat, ja, aber nicht als Basis des Verhältnisses mit dem Herrn für den Christen. Und die Frage ist, ich habe erwähnt Gesetz plus Strafe. Und die Frage ist, ich habe nichts mehr darüber gesagt, und das ist richtig, was ist die Anwendung zum Christen? Ich habe gerade eine mögliche Anwendung gegeben. Das heißt, Gott nimmt immer noch seine Maßstäbe sehr ernst. Und so, wenn ich als Christ gegen seine Maßstäbe handle, er züchtigt mich. Es gibt zweierlei. Strafe ist ein mehrdeutiges Wort. Und wir müssen damit vorsichtig sein. Manchmal ist es besser, zwischen zweierlei zu unterscheiden, Folgen und Strafe. Hier ist mein kleiner Sohn. Ich habe keine kleinen Söhne, die sind alle gewachsen. Aber denken wir 40 Jahre zurück. Hier ist mein kleiner Sohn. Und ich sage zu ihm, du sollst diese Äpfel vom Nachbarn nicht stehlen und essen. Sonst kriegst du einen sehr schmerzhaften Bauch, weil sie keine guten Äpfel sind. Und von mir kriegst du ein Tsch. Wahrscheinlich nicht mehr erlaubt von dem Staat, aber das war vor 40 Jahren. Ja gut, also klar, so kommt ich eines Tages nach Hause und dort ist mein Sohn, oh Vati, 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 was ist los? Hast du diese Äpfel gegessen? Oh Vati, ja. Und es schmerzt mir so schrecklich. Und ich sehe ihn an und ich denke an gewisse Möglichkeiten. Und ich vergib ihm der Strafe, aber die Folgen kann ich nicht vergeben. Er muss die Folgen leiden. Und wenn du betrunken wirst und dein Wagen so schnell fährst und jemand tot kaputt fährst, die Folgen kann niemand ändern. Es kann sein, dass mit der Zeit die Familie, die getroffen ist, wenn sie Gläubige sind vor allem, kommen zu der Situation, wo sie irgendwie vergeben können, wenn du Buße tust. Aber die Folgen wegzunehmen, ist unmöglich. Und so müssen wir einen Unterschied machen zwischen Folgen und Strafe. Und für den Gläubigen, wenn ein Gläubiger sündigt, es gibt Folgen, aber nicht Strafe. Wenn man Strafe verstanden ist im engsten Sinn, dass man letzten Endes von dem Herrn entfernt wird und in die ewige Verdammnis geht. Diese Strafe, nein, aber Folgen, doch. Sogar in diesem Leben, als auch in der Ewigkeit. Diese Dinge sind sehr ernst zu nehmen und die sind sehr wichtig, weil sehr oft geben wir wollen es nicht tun, aber wir geben Leute den Eindruck, dass wir Evangelikalen, wir sind so todsicher sozusagen, unsere Rettung, dass es macht gar nichts aus, wie wir uns benehmen. Das ist ein totaler falscher Eindruck zu geben. Total falsch. Derjenige, der die Rettung ausnimmt, wird sehen, dass diese Dinge wichtig sind. So, es ist eine interessante Frage. Es geht weiter. Die Frage bezieht sich dann auf den neuen Bund. Gesetz auf unser Herzen schreiben oder Christus auf unser Herzen schreiben. Und ich mag die Formulierung hier sehr. Ich habe die Wortlaut des neuen Bundes zitiert, wo es heißt, Gott wird sein Gesetz auf unsere Herzen schreiben. Aber nicht Gesetz im engsten Sinn, dass Gott schreibt auf meinem Herz eine Liste, du sollst nicht, Punkt aus. Nein, nein, natürlich nicht. Gesetz ist auch ein Wort, das ein Spektrum von Bedeutungen hat. Die ersten 5 Bücher Mose sind das Gesetz. Und ich würde nur sagen, lies mal Psalm 119 und schau mal, wie das Wort Gesetz benutzt wird. Es ist viel breiter als eine Liste von Gesetze, von du sollst nicht, sondern es ist der Ausdruck der Liebe Gottes, Gottes Charakter. Und natürlich kann man es so formulieren, er will Christus in uns schreiben. Das ist, was es im Endeffekt ist. Aber es kann auch als Gottes Gesetz im breiteren Sinn beschrieben werden. Also, das waren die Fragen. Herzlichen Dank. Und sollen wir jetzt aufstehen oder soll ich weitergehen?